Jetzt die Kinder nach vorne bitten. Ich habe euch noch was mitgebracht aus Äthiopien.
um das Feuer anzufachen. Die haben nämlich oft die Leute von so einem ganz kleinen Ofen, um da Feuer zu machen, um Kaffee zu kochen. Und dann sitzen die Frauen da und fachen das Feuer an. Solche komische Sachen. Gut.
Patrick, eins sagen für die Pfadfinder.
Ich muss euch ein Geständnis machen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da bin ich einfach nur entsetzt. Ich bin entsetzt, wie Jesus gehandelt hat. Ich verstehe ihn nicht. Diese Geschichte hat kein Happy End. Am Ende ist jemand sehr traurig. Und ich mag keine Geschichten mit Happy End. Und ich verstehe nicht, warum Jesus nicht anders gehandelt hat. Weil aus meiner Sicht hätte er es ganz einfach verhindern können, dass dieser Mensch am Ende traurig ist. Und warum er das nicht gemacht hat, warum er da nicht anders gehandelt hat, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht einordnen. Ja, das ärgert mich regelrecht. Und am liebsten würde ich diese Geschichte aus der Bibel verbannen. Es ist aber ein bisschen schwierig, denn die Geschichte kommt nicht nur einmal vor, sondern gleich dreimal in allen also in den ersten drei Evangelien. In Markus, Lukas und Matthäus. Ja, und irgendwie musste ich mich dann doch mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Immer wieder in meinem Leben. Und schließlich, und das hätte ich nie gedacht, ist sogar eine Predigt daraus entstanden. Die Geschichte, die mich so entsetzt hat, steht unter anderem in Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Markus 10 und dort ab Vers 17. Und als er sich auf dem Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles getan, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er ging traurig weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Geschichte. Ich hatte da oft so Magenschmerzen, wenn ich die gehört habe. Und insgeheim habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich vielleicht auch sowas wie der reiche Jüngling sein könnte. Da war diese Angst, nicht gut genug zu sein. Nicht genügend geben zu geben. Und aus dieser Angst wächst auch ja sowas wie Wut. Ich habe Jesus gefragt, wenn du ihn kennst, wenn du ihn liebst, diesen jungen Mann, der ja so gut ist und von Jugend an die Gebote gehalten hat, warum hast du dann von ihm das Einzige verlangt, was er nicht halten kann? Hättest du nicht irgendwas anderes sagen können, damit alle glücklich sind? Diese Geschichte, die hat mich beschäftigt. Immer wieder. Und ich hab sogar, als ich diese Predigt gemacht habe, einen Tagebucheintrag gefunden, wo ich über diese Geschichte geschrieben habe. Es ist ein paar Jahre her, dass ich das aufgeschrieben habe und ich möchte das gerne mit euch teilen. Ich schrieb damals in mein Tagebuch: Wenn ich zu schwach, zu ungläubig, zu faul, zu doof, zu wenig in deiner Gnade verankert, Herr, das alles schreibe ich für dich und mich auf. Ich strampel mich ab, noch bessere Vermeidungsstrategien zu entwickeln, noch besser zu beten, irgendwelche Bibeltexte zu finden, die den ganzen Einhalt gebieten. Herr, ich will nicht den ganzen Murks an Gefühlen, ich will heute den ganzen Murks an Gefühlen vor dich legen und dich um Gnade bitten und versuchen, was mir schlecht gelingt, diesmal nicht daran zu denken, ob ich diesmal alles richtig mache. Herr, ich blätter in der Bibel und ich weiß nicht, wo ich eine Antwort finden kann. Herr, weißt du, welche Geschichte ich nie verstehe? Den reichen Jüngling. Da kommt einer zu dir, ganz verzweifelt, fragt, was er machen soll. Er tut schon alles Erdenkliche, um frei und selig zu sein. Und was sagst du? Ha, das ist noch nicht genug, dein Besitz, und das wird dir wirklich wehtun, den musst du auch noch hergeben. Tja, und da warst du traurig, weil ihr beide wusstet, dass er das nicht schafft. Das ist sehr zynisch, so wie ich die Geschichte oft empfinde. Soweit aus meinem Tagebuch. Doch irgendwie wollte ich daran festhalten, dass Gott gut ist. Und so schrieb ich weiter: Bitte zeig mir, wie diese Geschichte wirklich gemeint ist. Oder wie ich diese Geschichte verstehen kann. Und Gott hat mir dieses Gebet geantwortet. Es ist eine Antwort über viele Jahre am Wachsen gewesen. Auf einer Freizeit hat Jochen Klaus eine Ansprache gehalten, auch über diese Geschichte, die mich sehr bewegt hat und die auch viele positive Gespräche mit sich geführt hat. Und auch von anderen Gesprächen und Ansprachen habe ich immer wieder Impulse und Perspektiven bekommen. Und es wächst eine Antwort, und ich habe etwas entdeckt, was mich so sehr begeistert, dass ich es mit euch teilen möchte. Als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, habe ich herausgefunden, dass sie nicht irgendwie im luftleeren Raum steht, sondern der Zeitpunkt von dieser Geschichte, wann sie stattfindet und auch die Reihenfolge mit anderen Geschehnissen ist in allen drei Evangelien gleich. Ich habe den Eindruck, dass diese Begebenheit vom reichen Jüngling in eine größere Geschichte einzuordnen ist. Und auch der Zeitpunkt, wann diese Geschichte stattfindet, scheint wichtig zu sein. Denn da sind sich Matthäus, Markus und Lukas in ihrer Berichterstattung einig. Das war nicht zu Beginn von Jesu Wirken, sondern diese Geschichte, die fand statt, als sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Auf dem Weg dorthin, wo Jesus dann gekreuzigt werden wurde. Auf dem Weg, wo schon Angst und Spannung und Brisanz in der Luft lag. Und diese Begebenheit, die kann man einordnen mit anderen Begebenheiten, die immer in der gleichen Reihenfolge erzählt werden. Sie ist also eine größere Geschichte Und ich würde dieser Geschichte den Namen geben, ja, wie komme ich ins Reich Gottes? Und dann fängt sie schon ein bisschen früher an, nämlich schon ab Vers 13. Ich lade euch ein, mit mir das zu studieren. Markus 10, Vers 13, und nach werden wir einen ganzen Absatz lesen. Zuerst Markus 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als das aber Jesu sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wie stellt ihr euch diese Kinder vor, die da zu Jesus kommen? Im Anzug mit auswendig gelernten Gedichtchen? Sicher nicht. Ich glaube, solche Kinder hätten die Jünger nicht weggejagt. Sie waren sicher laut, ungehobelt, rannten zu Jesus hin, machten vielleicht ein Wettrennen, wer als erstes bei ihm ist. Und die Jünger, die wollten sie wegjagen. Doch Jesu Blick auf diese Situation und seine Reaktion ist ganz anders. Er trifft hier eine völlig radikale Aussage. Er sagt hier: Diese Kinder, denen gehört das Reich, das Himmelreich. Den Kindern, die hier gerade nichts zu bieten haben, die nichts können oder wissen, die nichts aufzuweisen haben, die bei euch nichts gelten, denen gehört das Himmelreich. Ehrlich? Und nach dieser Geschichte kommt der reiche Jüngling. Vielleicht hat er das Ganze gesehen, mitbekommen und hat sich gefragt, ja, und was ist dann mit mir? Wenn den Kindern das Reich Gottes zugesprochen wird, warum komme ich dann nicht zur Ruhe mit meiner Lebensfrage? Warum kann ich nicht sicher sein, dass mir auch das Reich Gottes gehört? Und der reiche Jüngling kommt, Vers 17. Als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus, ich lese seine Antwort nochmal. Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Die erste Antwort von Jesus erstaunt mich. Er stellt erstmal eine Frage: Warum nennst du mich gut? Diese Frage scheint nicht zu passen. Und doch habe ich den Eindruck, dass Jesus hier mitten ins Schwarze trifft. Warum nennst du mich gut, sagt Jesus. Keiner ist gut, nur Gott allein. Und damit hat er schon eine grundlegende Frage beantwortet. Der reiche Jüngling hatte anscheinend das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Was kann ich denn noch tun, damit ich gut bin? Und Jesus sagt ja, keiner ist gut, nur Gott. Aber Jesus lässt sich wohl erstmal auf das Denken von dem reichen Jüngling ein und erzählt von den Geboten. Und der reiche Jüngling, der sagt doch wirklich, die habe ich alle gehalten. Und Jesus, er widerspricht ihm nicht. Phänomenal. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, ihm die Fehler aufzuzeigen. Sondern er schaut ihn an, voller Liebe, und gewinnt ihm lieb. Und dann sagt er, eines fehlt dir. Lass alles los. Gib all das, was du hast. Gib deine Liste, die du mühsam erarbeitet hast. Gib das her und folge mir nach. Folge mir nach. Hab eine Beziehung mit mir. Ist das vielleicht eine Einladung? Eine Einladung, zu Jesus zu gehören und frei zu werden von dieser Liste, das und das und das alles getan zu haben und so viel zu besitzen? Ich habe, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, darin oft eine Forderung gehört. Und ich glaube, der reiche Jüngling auch, denn er geht einfach weg. Aber ist das nicht vielmehr eine Einladung? Eine Einladung, frei zu sein, das loszulassen und einen ehrlichen Blick auf sich selber zu haben und nicht krampfhaft behaupten zu müssen, gut zu sein? Ist das eine Einladung, frei zu sein und einen Blick zu haben auf die Bedürfnisse von anderen, die Armut haben? Frei zu sein und zu erkennen, wie Gott ist, dass Gott gut ist? Nach dieser Geschichte trifft Jesus wieder eine radikale Aussage über das Reich Gottes. Vers 23. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Was für ein Gegensatz. Auf der einen Seite sind da die Kinder von allen weggejagt und denen wird das Reich Gottes zugesprochen. Und auf der anderen Seite ist da ein reicher, ein geachteter, junger Mann und Jesus sagt, der wird es schwer haben. Wie ging es den Jüngern damit? Ich lese ab Vers 24 bis 32a. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihm, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in Reich Gottes kommt. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs in dieser brenzligen Situation, dass sie wissen, oh, wir gehen nach Jerusalem zu den Feinden, wo die Pharisäer sind, die Jesus nach dem Leben trachten. Und Jesus, der stößt sie vor den Kopf. Der dreht ihr ganzes Denken um. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Den Kindern, denen gehört das Reich Gottes. Die Reichen, von denen ihr denkt, ja, die sind offensichtlich von Gott gesegnet, die werden schwer haben. Und die Jünger, sie sind völlig verunsichert. Hier steht dreimal in diesem kurzen Abschnitt, dass die Jünger sich entsetzten. Sie sind auf dem Weg mit Jesus. Sie vertrauen ihm irgendwie, aber sie sind irgendwie auch voller Angst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie so miteinander im Zwiespruch sind. Auf der einen Seite wollen sie Jesus vertrauen, wie Kinder, und auf der anderen Seite pochen sie auf ihre Leistungen. Da ist Petrus, der sagt, wir haben das doch gemacht. Wir haben doch unsere Familie verlassen. Wir sind dir doch nachgefolgt. Jesus sagt, ja, das ist gut, dass ihr das gemacht habt. Und doch verunsichert er sie hier so. Warum macht er das? Warum ist er hier so radikal in seinen Aussagen? Ich glaube, Jesus wusste, was ihm bevorstand. Und nicht nur ihm, sondern auch den Jüngern. Er wusste, dass in wenigen Tagen, wenn er gekreuzigt wird, wenn er nicht mehr da ist, dass da nichts, was die Jünger haben oder wissen oder geleistet haben, dass ihnen das Halt geben wird. Sondern, dass sie einfach vertrauen müssen. Vertrauen, dass Gott gut ist. Und dass es gut ist, dass sie zu ihm gehören. Und so möchte ich den letzten Abschnitt lesen, ab Vers 32 bis 34. Nochmal, sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich sehr. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing ihnen an zu sagen, was ihnen widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden und den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantwortet. Sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus sagt es ihnen ganz genau. Er wusste, was ihm bevorstand. Und er wusste, dass sein Handeln unser Weg ist zum ewigen Leben. Er wusste, dass wir nichts einbringen können. Nichts, was wir leisten oder wissen oder haben, wird uns helfen. Denn es ist nicht wichtig, was uns gehört, sondern es ist wichtig, zu wem wir gehören. Ich habe die Geschichte vom reichen Jüngling lieben gelernt. Bin ich gut genug, um das ewige Leben zu erhalten? Nein, keiner ist das. Nur Gott ist gut. Aber ich habe die Möglichkeit, mich vertrauensvoll wie ein Kind an Jesus zu wenden. An Jesus, der alles für mich getan hat. Denn Jesus ist es, der allen Reichtum hergegeben hat. Sein Leben, um uns das ewige Leben zu schenken. Und er ist es, der in der schwersten Stunde seines Lebens vertrauensvoll als Kind zu seinem Vater kam, sich an ihn geklammert hat und gesagt hat, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Ja, Jesus, ihm gebührt die Ehre. Und ich danke ihm, dass er uns einlädt, zu ihm zu gehören. Denn es ist nicht wichtig, was uns gehört, sondern es ist wichtig, zu wem wir gehören. Amen.